Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Du siehst gut aus, Christoph.
Danke, das ist ja cool, dass man das als Mann gerne so gesagt bekommt. Du natürlich selbstverständlich auch.
Bei uns geht es heute um Wertschätzung. Und da habe ich mir gedacht, kann man doch gleich mal so anfangen, weil es stimmt. Du siehst jung und frisch aus und ich schätze deine jugendliche Art, lieber Christoph, und wie du dich mit Themen auseinandersetzt. Und ich freue mich, dass wir das miteinander teilen können auf diesem Podcast.
Ja, super. Danke dir, Veronika. Das ist ja eine tolle Eröffnung.
Genau. Und es ist ernst gemeint. Wir kommen noch dazu mit dem Thema Wertschätzung und Ernst meinen und wie man das auch gut machen kann, wie man gut Feedback geben kann. So Dinge wollen wir heute miteinander besprechen und wir haben uns gedacht, so kann man auch gut ins neue Jahr starten. Schauen wir mal auf die guten Dinge bei anderen, aber auch bei uns selber. Also ich denke, da werden wir auch noch drauf kommen. Christoph, Wertschätzung ist etwas, worüber du auch schon viel nachgedacht hast, was natürlich ein großes Thema in Psychotherapie und Begleitung ist. Du hast auch Vorträge schon zu dem Thema gehalten. Es scheint also ein wichtiges zu sein. Was hat es mit der Wertschätzung auf sich? Was ist das eigentlich?
Ja, erstmal vielleicht darf ich so beginnen. Ich stelle tatsächlich auch in Vorträgen fest, welche hohe Bedeutung und welche hohe Resonanz dieses Thema findet. Das ist schon spannend zu erleben. Das ist ja bei den Themen immer so ein bisschen unterschiedlich, aber da horchen plötzlich alle hin und sind sehr interessiert, mehr dazu zu erfahren. Das hat wahrscheinlich viele Hintergründe. Oft wird ja beklagt, dass in dieser Welt, dass im Augenblick eine Zeit sei, wo man sehr wenig Wertschätzung gäbe, wo viel nur verlangt wird, aber nicht unbedingt die Wertschätzung zurückkommt. Viele leiden also auch unter mangelnder Wertschätzung. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist Wertschätzung, was ist das eigentlich und worum geht es da im Grunde? Und ich glaube, das lohnt schon, dem mal ein bisschen näher nachzugehen und nachzudenken. Ich finde, dass mein Kollege Alfred Lengle einige sehr interessante Dinge zum Wesen der Wertschätzung gesagt hat, die mich sehr überzeugen auch. Und damit möchte ich vielleicht beginnen, dass Wertschätzung dadurch gekennzeichnet ist, dass wir das eigene im anderen sehen. Also das bedeutet, jeder Mensch hat etwas an sich, was ihn eigen macht. Und Wertschätzung, ein Element der Wertschätzung ist, dass ich das, was das eigene des anderen ist, sehe, dass ich das würdige.
Ich habe so verstanden, ich sehe das eigene, etwas von mir im anderen. Aber so war es nicht gemeint, das Eigentliche des anderen sehe
ich. Im Gegenteil sogar, genau andersrum, genau. Dass man nämlich sich nicht sich selbst im anderen sieht, sondern im Grunde das sieht, was dem anderen eigen ist. So, ich habe es vielleicht ein bisschen kompliziert gerade gesagt. Also und das, glaube ich, ist etwas, was uns allen unglaublich wohltut, wenn wir in dem gesehen werden, wer wir sind, was uns wichtig ist und so weiter. Ja, weil wir damit in den Blick geraten. Und das scheint ja ein tiefes menschliches Thema zu sein, vielleicht ein Bedürfnis, jedenfalls auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dass wir gesehen werden wollen und nicht nur so allgemein und grundsätzlich, aha, jetzt bist du da, sondern mit dem, was wir sind und wer wir sind. Und das braucht schon ein bisschen Mühe von anderen, sich darauf einzulassen. Und in der Wertschätzung kommt das zum Beispiel zum Ausdruck, wird das in besonderer Weise gesehen erstmal. Ja? Und dann, glaube ich, gibt es einen zweiten Aspekt, dass das nicht nur gesehen wird, sondern dass die Wertschätzung, das ist vielleicht auch dann der Unterschied zum Respekt oder zur Anerkennung, dass die Wertschätzung ja immer eine Stellungnahme dessen, der eine Rückmeldung gibt, gleichzeitig beinhaltet. Also der sagt, ich schätze da was an dir. Ich mag das, ich finde das gut und bringt im Grunde seine eigene Bewertung, dass er das sieht und gut findet und wie er das findet, in der Wertschätzung zum Ausdruck. Das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein, den Längner an dieser Stelle auch herausstellt.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist etwas, was zum Beispiel bei Paaren sehr oft ein Thema ist. Dieses, fühle ich mich vom anderen wirklich gesehen? Also, dass das, wie du sagst, grundsätzlich etwas Wichtiges und Schönes ist, aber gerade so in diesen intimeren Beziehungen, wo man sich näher ist, wird das dann auch mal zu einem echten Problem, wenn ich mich da nicht so gesehen fühle, wie ich so wirklich bin. Und darf ich da so sein? Und wird das vom anderen auch erkannt? So, oder?
Ja, vielleicht ist Partnerschaft tatsächlich der herausforderndste Raum. Eben, man kennt sich ja wahnsinnig gut. Man hat natürlich Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche, vielleicht auch Bedürfnisse an den Partner, die Partnerin, auf die man hofft oder dass die erwidert werden. Und gerade in der Partnerschaft ist dieses Missverständnis, was wir eben am Anfang hatten, so was Entscheidendes, sehe ich wirklich den anderen oder sehe ich mich mit meinen Erwartungen und Wünschen im anderen? Ja, und das ist deshalb so was sehr, vielleicht auch Beglückendes, kann man sagen, wenn man diese Erfahrung macht. Ich werde um meiner selbst willen gesehen. Und zwar jetzt unabhängig, wie es dem anderen damit gerade geht. Und ob er das selber gut findet oder seiner augenblicklichen Bedürfnislage oder Intentionslage entspricht, sondern es ist einfach, ich bin im Blick mit dem, was mich ausmacht. Ja, und das ist gerade in der Liebe, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, der die Liebe gedeihen lässt. Ja, dass wir uns wechselseitig sehen in dem, was uns eigen ist. Und Wertschätzung wäre dann nochmal, dass ich genau das, was dem anderen eigen ist, auch noch schätze und nicht nur irgendwie gelten lasse. Das ist ja der Unterschied zum Respekt. Ich kann ja sagen, okay, so ist es, aber gut finde ich es nicht. Ja, und in der Wertschätzung sage ich, ich finde das prima und es ist für mich deshalb ein tiefes Glück, sagen wir mal, dass du an meiner Seite bist.
Also ich würde mal meinen, das ist etwas, was jeder von uns und jede von uns kennt, dass Wertschätzung was Wichtiges ist. Das heißt, was das macht, was mit uns. Warum brauchen wir das so dringend, diese Wertschätzung und dieses Gesehenwerden? Warum ist das so wichtig für auch die Entwicklung und Entfaltung unserer Persönlichkeit, unseres Seins?
Naja, die Frage hat im Grunde zwei Aspekte. Das eine ist ein eher existenzieller Aspekt, so würde ich es mal nennen. Unter existenziellen Gesichtspunkten geht es darum, dass uns Wertschätzung stärkt. Sie lässt uns zur Ruhe kommen. Und zwar warum? Weil man uns sieht und weil man uns gerecht wird. Und das ist ein tiefes Thema des Menschen, gesehen werden zu wollen, sich entfalten zu dürfen. Und dazu braucht es eine Mitwelt, die dem Raum gibt und die das würdigt und gut findet. Und ich glaube, wir können uns dann entfalten und wir können uns fallen lassen, so möchte ich das mal nennen, weil das, was für uns bedeutungsvoll ist und das, was wir sind, das bleibt integer. Es hat einen geschützten Raum und Rahmen, und erfährt sogar Resonanz, also damit stiftet es auch Beziehung. Das sind so existenzielle Momente, die Wertschätzung bedeutungsvoll machen. Und deswegen glaube ich, könnte man noch drüber nachdenken, ob in unserer Zeit wir nicht viel mehr so eine Kultur der Wertschätzung wieder pflegen sollten, wie man das früher so aus Traditionen heraus tat. Aber das sind dann halt Normen geworden, wie man sich zu verhalten hat und ob man dann einen Blumenstrauß mitbringt oder dies oder jenes tut. Und ich glaube, wenn man das mit Leben füllt und wirklich in eine Haltung hineinnimmt, dann ist das ja eine bestimmte Art, wie man auf den Menschen zugeht und damit eigentlich Beziehung stiftet. Ohne dass der andere verzweckt wird. Das wäre so der eine Aspekt. Das wäre für mich die existenzielle Dimension der Wertschätzung.
Ich habe dazu gerade eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich habe vor kurzem wieder mal ein Seminar gemacht und etwas erlebt, das ich schon öfter erlebt habe, aber da war es recht intensiv, weil es waren nur 2 Tage, lauter fremde Menschen und es ging um sehr persönliche, eigentlich fast schon intime Themen auch. Und da war wieder so diese Erfahrung, dass es möglich ist, dass Menschen, die sich gar nicht kennen, mit so viel Wertschätzung und Wohlwollen begegnen. Und es war so eine, und viele von uns da, also hatten den Gedanken und das Gefühl, wow, wie schön wäre das, oder es wäre doch möglich in der Welt, dass wir uns so begegnen, wenn wir uns entscheiden könnten. Ich begegne den Menschen auf der Straße draußen einfach mal mit Wertschätzung und Wohlwollen. Es ist möglich, ja, weil wir haben uns da auch alle nicht gekannt. Ich wusste nicht, ja, was der andere, hätte mir auch blöd kommen können, aber irgendwie jeder war bereit, sich da zu zeigen und in dieser Haltung einander zu begegnen, und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und ja. Genau, ja. Yeah.
Ja, du sprichst auch damit ein wichtiges Stichwort nochmal an, nämlich die Haltung. Also Wertschätzung ist ja auch eine Haltung Menschen gegenüber, die man einnehmen kann. Wir leben ja heute mehr in einer Gesellschaft und einer Zeit, die hat einen starken Dienstleistungscharakter, kommt mir vor. Ja, ich habe dafür bezahlt, also habe ich einen Anspruch, etwas zu bekommen. Und in der Wertschätzung, glaube ich, wird nochmal gewürdigt, was der Beitrag des anderen darin ist, selbst wenn der entlohnt wird. Ja, wenn ich als Psychotherapeut eine Stunde gebe dann und einen Menschen begleite, dann bezahlt er das natürlich. Und das brauche ich, damit ich leben kann und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber wenn er am Anschluss der Stunde auch nochmal sagt, das hat ihm sehr geholfen und das schätzt er sehr, diese Art der Begleitung, dann freut mich das natürlich, weil ich darin gesehen werde in der Echtheit meines Bemühens und vielleicht auch in den Kompetenzen etwas geben zu dürfen, was ja für den anderen eine Bedeutung hat. Ja, und insofern glaube ich, tut uns eine Kultur der Wertschätzung gut. Und ich kenne das übrigens, was du auch eben beschrieben hast aus dieser Seminarerfahrung, dass ich das auch sehr häufig erlebe in Fortbildungen, wenn ich unterwegs bin und mit Menschen arbeite, dass man sich kaum kennt und dass dann schnell ein tiefes Vertrauen entsteht. Das wäre nochmal eine eigene Frage, was passiert da eigentlich, weshalb das so möglich wird? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man keine Angst haben muss mit dem, was man zeigt und von sich auch preisgibt als dem Seinigen und Eigenen, dass das gut aufgehoben ist und dass damit achtungsvoll, respektvoll umgegangen wird. Ja, und dass das dann Mut macht, sich selbst tiefer zu offenbaren. Und dann, dazu muss man sich nicht lange kennen.
Ja, genau. Du hast vorher gesagt, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ich nehme an, da geht es darum, auch um diese Entwicklung als Kind. Also wenn ich in einem wertschätzenden Milieu aufwachse, was macht das mit mir, mit meinem Selbstwert?
Genau, das ist im Grunde der entwicklungspsychologische Aspekt. Ja, neben dem existenziellen gibt es den entwicklungspsychologischen Aspekt, und der entwicklungspsychologische Aspekt ist dafür verantwortlich, also die Wertschätzung in entwicklungspsychologischer Hinsicht ist dafür verantwortlich, dass ein guter Selbstwert entstehen kann. Und den Selbstwert brauchen wir, um uns in der Welt vertreten zu können mit dem, was uns wichtig ist und für uns Bedeutung hat. Und jetzt ist eine Haltung der Wertschätzung, aus der man uns begegnet, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind, eine tiefe Erfahrung, wie man uns im eigenen sieht, wie man uns gerecht wird und gleichzeitig, dass man uns mit Respekt begegnet. Also es ist dies beides. Ich erfahre was über mich, wer ich bin, und man begegnet mir mit einer Haltung des Respektes, dass man mich gelten lässt damit. Das heißt übrigens aber nicht, das darf jetzt nicht verwechselt werden, als ob man alles nur laufen lässt. Man kann auch Rückmeldung geben, man kann auch ringen da drin, also zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Ich glaube, oder zwischen Kindern und Eltern gleichermaßen. Also das ist, glaube ich, immer ein wechselseitiges Geschehen. Aber dass in diesem Respekt von dem je eigenen des Menschen, dass wir ja auch sehr stark mit der Personidee in der Existenzanalyse verbinden, dass dieser Respekt erfahren wird. Und dann kann ich natürlich in einer gewissen Selbstverständlichkeit das entfalten, was mir bedeutungsvoll ist. Und dann werde ich auch eine andere Selbstverständlichkeit zur Verfügung haben, das zu vertreten, selbst wenn andere anderer Meinung sind später im Leben, wenn wir erwachsen werden.
Mhm. Also ich bekomme Lob und Anerkennung für Dinge und entdecke dadurch, das kann ich oder das gehört irgendwie zu mir und das ist gut an mir und so erfahre ich das. Mhm. Kann ich da auch was falsch machen als Eltern? Also kann man auch zu viel loben oder vielleicht, es ist ja heute so, dass man oft hört, ist vielleicht nicht so gut, den Kindern ständig zu sagen, ma toll, das hast du schon so schön gezeichnet oder du schaust so gut aus, so hübsch, so wie ich begonnen habe heute in der Sendung. Das kann das auch in die falsche Richtung gehen? Kann das zu viel sein? Oder wofür soll ich loben, wertschätzen? Ist Lob gleich Wertschätzung?
Tja, das sind tiefe Fragen. Ich glaube, wenn das inflationär ist, also wenn das nicht rückgebunden ist an das Konkrete, was man sieht, ja, und es damit im Grunde in diesem auch erstens in dem Beziehungs-, wirklich in ein Beziehungsgeschehen eingebettet ist, sondern nur so eine Floskel wird, dann glaube ich, nützt das nicht viel. Oder dann verbildet es Kinder, weil sie glauben, ja, so sei das jetzt alles. Und ich glaube, es braucht deshalb diese Konkretion da drin. Das würde ich meinen, ist unglaublich wichtig. Und die Frage ist, bin ich wirklich in dem mir eigenen dann gesehen? Oder wollen Eltern mit einem Lob nur Ruhe haben oder meinen, etwas richtig machen zu müssen und dann lobt man halt? Ja, ich glaube, diese Rückbindung an das, was sehe ich da in dir, dass ich tatsächlich wertschätze und wertschätzen kann. Ja, das scheint mir schon was Entscheidendes zu sein und damit ist es für mich eigentlich mehr der entscheidende Schlüssel, die Authentizität da drin, dass ich das zum Ausdruck bringe. Und jetzt habe ich eine interessante Beobachtung gemacht oder generell, gar nicht nur ich, sondern andere ja auch. Manche Menschen ist das ganz schwer, Wertschätzung zu geben. Warum? Weil ich in der Wertschätzung ja den anderen anerkenne, in dem, was er kann, und möglicherweise kann er etwas besser als ich. Und das muss ich ja gelten lassen können. Und das kann ich dann nur anerkennen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dann bin ich aber weniger wert als du. Und so sind manche Menschen viel schneller in der Rivalität, als dass sie wirklich in einer Wertschätzung bleiben. Ja, und deswegen ist manchmal auch entwicklungspsychologisch von Eltern her das Lob eher so ein bisschen was Gönnerhaftes von oben herab und nicht auf einer Augenhöhe und auf einer tatsächlichen Spiegelung dessen, was ich sehe, sondern ich verteile aus einer gewissen Position heraus, heute warst du aber gut und toll. Ja, und wenn diese Kinder später selber erwachsen werden und dann anfangen, mit ihren Eltern Auseinandersetzungen zu führen, dann erleben sie das ganz häufig, dass diese Eltern in große Schwierigkeiten kommen, ihre Kinder noch anzuerkennen, weil sie plötzlich merken, ich bin eigentlich selbst unsicher und dann müsste ich ja gelten lassen, dass du da etwas besser kannst als ich. Ich finde, das ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Auch wenn man Lehrer ist, wenn man Lehrerin ist, wenn man unterrichtet, ja, und Menschen im Grunde fördert in der Entwicklung ihres Weges und dann auf einmal feststellt, du kannst das besser als ich. Ja, und ich habe dich mal unter meine Fittiche genommen und begleitet in diesen Themen und jetzt überflügelst du mich, ja. Und das, sich daran zu freuen, das ist ein Ausdruck hoher Reife, finde ich, wenn man das kann und mitbringt. Ja, und deswegen ist es so entscheidend, in sich zu ruhen und einen guten Selbstwert zu haben, wo man sich rückbezieht und sagt, das ist das mein eigenes und das reicht. Mehr brauche ich nicht, um gut leben zu können. Und andere haben anderes, was ihnen eigen ist und das dürfen sie haben und da kann ich mich mit dran freuen, aber ich habe das meinige.
Also es braucht schon einen eigenen guten Selbstwert, dass ich den bei anderen wecken und fördern kann. Also so.
Ich glaube schon, so kann man das sagen. Jedenfalls wäre das extrem hilfreich für zum Beispiel alle erzieherischen oder pädagogischen Themen. Ja.
Und auch einen tieferen Blick natürlich, den hat vielleicht auch nicht gleich so jeder, um auch wirklich zu spüren, worin liegt denn jetzt auch dieser Wert, weil das, wenn ein Kind lieb ausschaut, das fällt dann relativ leicht, vielleicht das auch zu sagen, so mal schaust wieder hübsch aus oder schönes Kleid oder so, aber gerade wenn man auch zu sehr an Äußerlichkeiten da hängen bleibt, das ist ja dann auch wieder nicht so förderlich. Es geht schon wirklich mehr um dieses innere Talente, vielleicht auch um, ich finde es auch schön, dafür Anerkennung zu bekommen, wenn man vielleicht um was ringt, wenn man als Eltern, aber auch unter Erwachsenen, bei Kollegen merkt, du, da hat jemand gekämpft um etwas, und dann kann ich sagen, du, ich finde es total toll, wie du da gerungen hast um das oder wie du dir das erarbeitet hast und was jetzt dabei rausgekommen ist. Also wenn jemand auch meine Anstrengung sieht und jetzt nicht nur hey, toll, oder das hast du gut gemacht, so, also diesen Prozess dahinter und so, das meine ich.
Ja, du meinst, dass man nicht nur Ergebnisse sieht,
ja, genau. Ja,
und Ziele, die man erreicht hat und das dann würdigt und anerkennt, sondern dass man auch das Bemühen da drin sieht und das, was jemand investiert.
Genau, weil der eine, dem fällt es vielleicht leicht von der Hand und dann hat er easy was und kriegt ständig dafür Lob, und der andere kämpft und müht sich und es kommt am Ende nie das Gleiche vielleicht raus, wie bei dem begabteren Bruder oder Kollegin oder so. Und wenn dann jemand da ist, der sagt, hey, ich sehe, wie du da kämpfst und wie du dir das versuchst zu erarbeiten, das braucht sie dann auch manchmal auch, oder? Also so ein genaueres Hinschauen nochmal.
Ja, damit wird ja auch der einzelne Mensch gesehen und gewürdigt und nicht nur ein Zielbild, wie man in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, schnell erfolgreich dasteht oder kompetent ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Wir sind unterschiedlich ausgestattet mit Begabungen und mit Fähigkeiten und mit Möglichkeiten. Das gehört sehr zu uns und der Unterschiedlichkeit auch unseres Seins. Und dann zu sehen, wenn jemand viel hat und daraus wenig macht, aber das Glück hat, dass es ihm leicht zufällt, ja, dann ist das halt eine andere Leistung. Das haben wir schon mal besprochen, als wir über das Thema Persönlichkeit geredet haben. Ich glaube, da bleibt sich jemand trotzdem was schuldig, auch wenn es nach außen erstmal toll aussieht. Und demgegenüber jemand, der darum ringt und das wirklich will, aber hat keine guten Voraussetzungen oder es fällt ihm schwerer und der bleibt dann dran. Das ist natürlich unglaublich, was er da auch, wie soll ich sagen, leistet und in welchem Engagement er sich hingibt. Und ich glaube, das gilt es zu würdigen und zu erkennen und anzuerkennen.
Sollen wir einen kurzen Einschub machen für alle unsere Führungskräfte? Du machst ja oft so Seminare, deswegen sage ich das jetzt auch so explizit. Also es hören immer wieder auch Leute zu, die auch Verantwortung für andere haben. Und da würde ich gerne fragen, weil das kennen vielleicht auch viele von uns, wie gibt man auch gut Feedback? Also es gibt ja dieses Mitarbeitergespräch zum Beispiel in Firmen, oder es gibt diese blöde Sandwich-Technik. Ich sage blöd, weil ich sie irgendwie dumm finde, wenn da heißt es ja, wenn du an jemandem eine Kritik sagen möchtest oder etwas, was nicht so gut läuft, sag vorher 3 gute Sachen, dann kann er das andere auch nehmen. Und da werde ich schon richtig krantig, wenn ich so das Gefühl habe, jemand sagt mir jetzt irgendwie pseudo was Nettes, damit er mir dann eigentlich sagen kann, was das Problem ist. Da denke ich, reden wir doch heute mal über das Problem und ein andermal das. Wie kann ich denn das gut machen? Was ist so eine gute Feedback-Kultur auch in dem Sinne unseres Themas heute?
Also was du ansprichst, ist ja im Grundsatz jetzt erstmal die Frage, wie gibt man gut Feedback? Das nennt man übrigens aktive Kritikkompetenz. Mit deiner Beobachtung, die ich auch manchmal mache, dass so erst ein paar nette Dinge vorausgeschickt werden, um dann etwas Eigentliches zu sagen, was man noch loswerden will, das wirkt, glaube ich, unecht, weil es irgendwie gekünstelt ist, weil es nicht authentisch rüberkommt. Und viele sind deshalb, sagen wir mal, empfindsam dafür, und ich kann das gut nachvollziehen, weil man das
Gefühl hat. Oder wenn es nur dann kommt.
Genau, es kommt nicht aus einer Echtheit heraus, weil einem das jetzt wichtig ist, das zu sagen, sondern weil ein Trainer das gelehrt hat, man soll das irgendwie positiv einpacken oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das alles so notwendig ist, weil für mich die eigentlich tiefere Frage eine andere ist, ob Kritik eingebettet ist in einer Haltung der Wertschätzung. Also ob man überhaupt erstmal, wenn kritisch miteinander geredet wird, immer hinter dem Kritischen die Wertschätzung spürt, die ein anderer mir gegenüber einnimmt. Ja, und dann weiß ich gar nicht, ob man so lange Runden drehen muss über erstmal Schönes, bis man dann Schwierigeres ansprechen kann. Ja, und deswegen meine ich, diese Haltung ist der für mich entscheidendere Punkt. Natürlich bleibt es so, dass eine Kritik entlarven kann und bloßstellen kann oder dass ich in der Kritik integer bleibe. Dann werde ich ja gesehen da drin. Und dann wird mir vielleicht noch ein weiterer Gesichtspunkt gezeigt. Also ich nenne mal drei Momente, die mir wichtig erscheinen, wenn man kritisiert. Kritik kommt ja übrigens aus dem Griechischen und dort heißt es krinein und das meint unterscheiden. Und das meint zunächst mal gar nicht nur Problematisches und Schwieriges anzusprechen, sondern überhaupt Dinge zu bewerten und in eine Rückmeldung zu geben. Und das durch das Unterscheiden im Grunde Dinge zuzuordnen und so weiter. Also streng genommen wäre unter dieser Idee auch jemandem etwas Positives zu sagen, eine Kritik. Nur in unserem Sprachgebrauch, Alltagssprachgebrauch, hat sich das Problematische eingebürgert, sodass wir das Schwierige mit der Kritik verbinden. Ich würde sagen, es sind drei Dinge wichtig, von der Kritik immer getragen werden sollte, wenn sie ausgeübt wird. Das ist der Respekt zur Person, dass man immer spürt, es bleibt im Respekt dieses Menschen gegenüber. Ein zweiter Aspekt, es ist eine Wertschätzung zur Leistung sichtbar und damit wird man nicht reduziert auf das Unvermögen. Das ist leider häufig der Fall. Ja, dass man spürt, und das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt der Wertschätzung insgesamt, dass sie eingebettet ist in einen ganzheitlichen Blick und ich bin mehr als das, was im Moment nicht gelingt. Und wir haben leider auch in unserer Kultur jetzt eine Überbetonung, dass wir immer das Missing Link sehen, also immer das Fehlende sehen. Und wenn jetzt zum Beispiel gesehen wird, dass ich darüber hinaus, also dass ich mehr bin als das, was jetzt gerade kritisiert wird und das gesehen wird und dem mit Respekt und Würdigung begegnet wird, dann glaube ich, kann ich viel offener diesem einzelnen Aspekt folgen. Und dann gibt's einen dritten Aspekt. Alles, was ist, enthält immer auch eine Notwendigkeit und eine Gegebenheit. Und dieser Bezug ist in der Kritik herzustellen, also die Notwendigkeit einer Situation oder die Notwendigkeit, dass in der Gegebenheit das jetzt in einer bestimmten Weise zu erledigen ist oder zu einem bestimmten Termin fertigzustellen ist oder in einen bestimmten Horizont zu stellen ist, damit weitergearbeitet werden kann damit und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube, dieser Bezug zur Notwendigkeit und zur Gegebenheit, der ist zu akzeptieren und der ist auch möglicherweise miteinander herauszuarbeiten, weil der vielleicht auch verschieden gesehen wird.
Mhm. Also mir scheint da eines sehr wesentlich, diese Haltung, von der du gesprochen hast, und die ist halt etwas, was ich kultivieren muss. Ich muss als leitende Person das ganze Jahr über immer wieder mal das spüren lassen, oder? Und das geht vielleicht auch im Kleinen zwischendurch, wenn ich merke, ah, da ist was gelungen, dass ich auch mal sage, hey, super, danke, oder so. Also so, mir ist auch das Wort noch Interesse eingefallen. Also ich finde, wenn ich tiefer sehen will, ob was ein Mensch macht und zum Beispiel, um auch wertschätzen zu können, dass jemand sich bemüht hat, muss ich ja ein bisschen wissen, wie es dem so geht. Also ich muss vielleicht mal nachfragen oder ich muss schauen, was hat denn der grundsätzlich für Ideen oder Interessen oder ja. Also so, also es braucht auch eine Haltung von, ich will mehr von dir wissen, damit ich auch wertschätzen kann, wer du bist. Also
ja. Aber was du ja damit sehr ansprichst, finde ich, ist diese ganzheitliche Sicht, dass also nicht es reduziert wird auf einen Aspekt des Unvermögens, sondern dass ich wirklich in einem ganzheitlichen Kontext gesehen werde von demjenigen, der mir etwas Kritisches sagt. Und dann, glaube ich, kann ich das anders annehmen. Und übrigens in dem Zuge ist dann ja auch wichtig, damit ich es annehmen kann, das, was man passive Kritikkompetenz nennt. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Das bedeutet, welche Fähigkeit brauche ich, um Kritik entgegennehmen zu können? Das ist ja nicht nur die Aufgabe des anderen, wie er in angemessener Weise mir Kritik gibt, sondern das ist ja genauso eine Aufgabe, die ich zu erbringen habe, dass ich offen bin, dass man mir auch Kritisches zurückmelden darf und kann. Und dazu braucht es zum Beispiel die Fähigkeit, wenn eine kritische Rückmeldung erfolgt, das nicht automatisch als Angriff auf die eigene Person zu hören und zu erleben. Oder selbst wenn man es so ein bisschen erlebt, kann man ja sagen, werde ich wirklich gerade angegriffen als Person oder bin ich an dieser Stelle ein bisschen empfindlich und überempfindlich und muss deshalb gelten lassen, was ein anderer mir da sagen will und darf das nicht verwechseln mit meinem Gefühl, dass mich das jetzt sehr verletzt. Also das ist sehr anspruchsvoll, an der Stelle wirklich sauber Differenzierungen zu machen und dass man dann im Grunde sagt, wenn ich es nicht als Angriff auf die eigene Person höre, dann höre ich es als einen Hinweis, wie ich etwas besser machen könnte. Und ich kann mir ja immer noch überlegen, ob ich dem zustimme, was mir da gesagt wird, wie ich das sehe. Also so wird im Grunde die Kritik konstruktiv, weil ich ins Nachdenken dazu gehen kann, was könnte ich verbessern? Was könnte im Ablauf leichter ablaufen und sich vollziehen? Wie können Verhaltensweisen hilfreicher sein, um gut im Dialog zu bleiben oder in die Begegnung zu kommen? Also das sind, glaube ich, Elemente passiver Kritikkompetenz, die man zur Verfügung haben sollte.
Und wahrscheinlich dann eben auch so ins Gespräch zu kommen, heißt ja dann auch, dass ich jetzt diese Kritik nicht für bare, wie soll ich sagen, für die einzige wahre Möglichkeit halte. Ne? Also auch wenn ich Kritik gebe sozusagen, muss ich vielleicht die Offenheit haben, noch zu hören, was hat der andere dazu zu sagen, wie sieht er das, wie nimmt er das wahr und umgekehrt und dass wir uns dann so finden, auch in dem großen Ganzen eingebettet, in dass es nicht nur meine Sicht ist und die stimmt jetzt und deine, sondern dass es auch eine Offenheit gibt, das miteinander zu verbinden, wie jeder das vielleicht auch wahrnimmt oder so.
Ja.
Und ich merke auch, mir scheint, wir brauchen diese Wertschätzung von außen, um unseren Selbstwert aufzubauen, aber es braucht auch einen sehr guten Selbstwert schon, damit wir das gut geben können, dass wir die Dinge auch richtig nehmen können und beurteilen können. Also das ist so ein Kreislauf, das eine kommt vom anderen, wie so beim Thema Angst, oder? Also Mut kommt nur, wenn ich auch mal mit Angst etwas mache. Also wenn ich nur drauf sitze und warte, bis die Angst weggeht, um irgendwas zu machen, wird es nie so kommen, oder? Ich muss auch mal so einen Schritt machen und sagen, ich habe jetzt Angst und jetzt mache ich es trotzdem und dadurch wächst auch mein Mut und mein Selbstvertrauen und dann geht es leichter. Also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Es braucht immer das eine für das andere.
Ja, ja, so, genau.
Und bei der Wertschätzung ist es ähnlich, scheint mir.
Ja, ja, sie stärkt uns im Selbstwert. Das hört ja nicht auf, auch wenn wir erwachsen sind, dass unserer Selbstwertfundierung gut tut, wenn man uns wertschätzt, ja. Vielleicht auch, dass man etwas würdigt, was einem gelungen ist, was man geleistet hat und so weiter. Ja, damit findet es auch ein Stück Anerkennung. Mir ist immer wichtig zu sagen, das Entscheidende ist, dass ich das nicht brauche. Also für mich, ich unterscheide eine Kultur der Wertschätzung, in der man sich begegnet, oder das Bedürfnis nach Wertschätzung. Und wenn das Bedürfnis nach Wertschätzung jetzt sehr hoch ist, dann, glaube ich, stellt sich die große Frage, wer hat eigentlich für das Stillen dieses Bedürfnisses die Verantwortung? Wer trägt diese Verantwortung dafür? Und ich würde sagen, für Bedürfnisse tragen wir immer als diejenigen, die diese Bedürfnisse haben, zunächst mal in primärer Hinsicht die Verantwortung. Und das ist leider dann, wenn über Wertschätzung geredet wird und auch im öffentlichen Raum geredet wird, also zum Beispiel, dass im Berufsleben zu wenig Wertschätzung sei und so weiter, da gehen oft Dinge durcheinander, weil es ist ein Unterschied, ob ich aus einer Haltung der Wertschätzung Menschen in ihrer Leistung begegne beispielsweise. ja, dann ist das ja, dass ich sie würdigen möchte und dass ich sie anerkennen möchte und dass ich das gelten lassen möchte, wer sie sind und sie in diesem eigenen einen guten Raum haben sollen. Das ist für mich eine Haltung. Und wenn es sehr aus dem Bedürfnis gesteuert kommt, Wertschätzung brauchen zu müssen oder vielleicht auch Wertschätzung zu verteilen, dann stelle ich mich ja, wenn ich es verteile, über andere. Und dadurch bin ich jemand, weil ich immer sage, das hast du aber toll gemacht. Ja?
Ja.
Und dann im Grunde ist das keine wirkliche, echte Wertschätzung, weil sie eigentlich im Dienste eines Bedürfnisses steht. Mhm. Ja, und deswegen würde ich meinen, man müsste das, was wir jetzt hier bereden, sehr genau unterscheiden, wo es einem, sagen wir mal, wo die Klage darüber einem Bedürfnis entspricht, dass im Grunde, wo sich jeder fragen sollte, welche Aufgabe habe ich denn da drin, das selbst zu stillen und nicht automatisch immer zu erwarten, dass ein Vorgesetzter oder ein Kollege sagt, wie toll ich das gemacht habe. Bloß damit ich mich selbst sicher fühle.
Ja, also wenn ich ständig brauche, dass mir wer sagt, du hast es gut gemacht,
ja,
dann kann ich mich mal ein bisschen hinterfragen und schauen, warum brauche ich das so dringend? Kann ich mir das nicht auch irgendwie selber geben? Also wie kann ich mir denn gut selbst Wertschätzung geben?
Frage. Ja, 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 und dadurch komme ich ja in eine gewisse Unabhängigkeit. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die du stellst. Wie kann ich das selber machen? Das ist so, das, was wir im Außen erleben, findet gleichzeitig in uns statt. Das ist ja der innere Dialog, den wir führen, dass wir auch die Fähigkeit haben müssen. Ich finde, das beschreibt der Alfred Lengler auch ganz gut in der Selbstwertgründung nach innen, dass auch ich mich fragen kann, wer bin ich denn, was ist mein eigenes, werde ich mir gerecht, bleibe ich hinter meinen Möglichkeiten oder ist da mehr möglich und drin, du hast das angedeutet, bei denen die Dinge immer leicht fallen, ja, werde ich wirklich den Herausforderungen, wie mein eigenes zur Geltung kommt, gerecht? Und wie stehe ich dazu? Also das ist auch so Kompetenzen, sich selbst in den Blick zu nehmen und sich selbst bewerten, also anschauen zu können, um zu wissen, wo stehe ich denn und wo müsste ich diese Sicherheit mehr in mir selbst finden, als sie immer im Außen zu erwarten, dass sie mir gespiegelt wird. Ja, und dann werden wir autarker. Und ich glaube, diese Autarkie, die brauchen wir, damit wirklich Begegnung und damit tiefere Beziehung, wie ich sie verstehe, gelingt. Sonst ist es ja Abhängigkeit.
Ja.
Und das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Ja, also wie immer gar nicht so leicht, sich da in der Mitte zu bewegen, weil natürlich kann das auch wieder ausarten, wenn ich ständig nur überzeugt von mir bin und alles toll finde und mir ständig selber sage, wie super ich nicht bin und gar nichts einen anderen Blick auch zulassen kann, auch mit Selbstkritik auch, um mir zu sagen, ja, aber naja, das war jetzt vielleicht nicht so hilfreich oder so. Also es braucht ja dann auch da immer dieses Pendel. Also dieses gut in mir begründet sein ist gar nicht so die leichte Sache.
Ja, vielleicht kann man sagen, immer wenn ein Aspekt in die Übertreibung kommt, ins Überzogene hineinkommt, dann wäre das eigentlich eine Spur, wo man mal sich fragen könnte und innehalten könnte und sagen könnte, was passiert da mit mir, dass ich das so doll brauche oder dass ich so markant auftrete in dieser Weise und was hat das auch mit mir und nicht gelösten eigenen Themen zu tun? Ja, von daher glaube ich, dieses den anderen gut in den Blick zu nehmen und gleichzeitig sich selbst im Blick haben zu können, das ist echt eine tiefe Herausforderung im menschlichen Leben und in der Begegnung zwischen Menschen.
Ja. Und ich denke, das merkt man, dass es so eine Herausforderung ist. Ich würde da gerne noch so zum Schluss auch nochmal diesen gesellschaftlichen Aspekt nochmal mit reinnehmen, den wir schon mal angesprochen haben, weil wenn wir alle so zu sehr unreflektiert oder selbst unsicher da jetzt nach außen gehen und da hat halt Social Media und Co. viel dazu beigetragen, dass wir einfach viel schneller, ich glaube, das war früher vielleicht nicht so viel anders, aber wir haben halt jetzt mehr Wege, mehr Möglichkeiten, um irgendwo unsere Meinung und so zu lassen, auch ungefragt und so weiter. Und wenn ich den anderen nicht sehe, dann fällt es halt auch leichter, mal was rauszuschießen. Wenn der mir nicht gegenübersteht, kann ich schnell mal sagen, der Volltrottel. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass das, hast du eher schon gesagt, gerade ein wichtiger Punkt wäre. Ich merke zum Beispiel auch, ich erinnere mich da an so Corona-Zeiten, ich will jetzt überhaupt nicht um Positionen da diskutieren, aber da finde ich, kam so raus, dieses, dass man dann halt im Nachhinein ganz, ganz viel extrem kritisiert hat und vorgeworfen hat, aber ohne zu dann auch wahrzunehmen, dass es vielleicht ja wirklich auch für Politiker oder Verantwortungsträger, auch wenn sie viel Geld dafür bekommen und so weiter, trotzdem vielleicht eine große Herausforderung war, wie gehe ich jetzt plötzlich mit so einer Pandemie um? Das hatten wir noch nie und dann wissen die vielleicht auch nicht und dass dann manchmal, man darf Kritik sagen und man soll das alles anschauen und von verschiedenen Seiten sehen, da bin ich voll dafür, aber dass man hin und wieder auch mal sagt, ja, das war jetzt wahrscheinlich schwer und er hat sein Bestes gegeben und das erkenne ich jetzt auch an, obwohl vielleicht am Ende das nicht die beste oder idealste Lösung war. Also ich habe so das Gefühl, das fehlt schon auch ein bisschen, auch im Umgang mit so, gerade mit Politikern, Verantwortungsträgern und so weiter. Das vermisse ich irgendwie und habe manchmal das Gefühl, boah, da sind wir manchmal schon sehr hart, auch im Umgang mit so in der Öffentlichkeit stehenden Personen.
Ja. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die du machst. Nachher weiß man sowieso alles immer besser. Mhm. Ja, und deswegen ist das sehr schwierig, aus dem Nachgang plötzlich das Urteil zu fällen, wie es ist, wenn man mittendrin ist. Und eigentlich sagst du ja mit deinem Votum gerade, dass man auch in diesen Situationen nicht nur ein Ergebnis in den Blick nimmt, sondern das Ringen des Menschen darin, den richtigen Weg zu finden. Selbst wenn er ja sich geirrt hat oder nicht alles optimal darin gelaufen ist, das gilt es gelten zu lassen und vielleicht auch zu verstehen, was der Schwierigkeitsgrad war, darin jetzt Antworten zu finden und Lösungen zu finden, zu Themen, die man heute ganz anders und viel besser einschätzen kann. Mhm. Das macht dann vielleicht auch, einen guten, wertschätzenden Umgang aus, dass man diesen Blick mit hat und irgendwo bleibt das ja auch ein bisschen gnädig dadurch. Ja, das, und eigentlich braucht das jeder von uns, dass man uns in diesem Zusammenhang steht und nicht nur an Ergebnissen und Zielen und vielleicht optimalen Abläufen misst. Weil wir sind halt nicht perfekt. Ja, deswegen haben wir uns natürlich trotzdem der kritischen Rückfrage zu stellen. Aber ich glaube, die muss eben das beinhalten, was du gerade mit beschrieben hast. Also, dass dieser ganzheitliche Blick des Ringens darum, eine echte, ehrliche Antwort zu finden, die nicht nur aus eigenen Motiven gesteuert ist, erfolgt. Vielleicht ist das ein entscheidender Gesichtspunkt, wie es uns gelingt, die Vielfältigkeit von Perspektiven in den Blick zu nehmen. Und heute ist vieles in eine sehr subjektive Perspektive gerückt. Und mir kommt vor, dass dadurch manchmal bestimmte Gegebenheiten, die im Raum stehen, und Notwendigkeiten und Zwänge, in denen wir stehen, etwas verkürzt werden, weil sie nur die persönliche Sichtweise, die ein Einzelner hat, also weil die in den Vordergrund gestellt wird. Und die Kunst ist, glaube ich, das alles in einen Gesamtzusammenhang zu nehmen. Mhm. Ich glaube, vielleicht müssen wir Wertschätzung deshalb auch wieder neu lernen als Haltung oder uns bewusst machen. Wir müssen sie, glaube ich, nicht neu lernen, aber wir müssen mit einer vielleicht bewussteren Haltung durch die Welt gehen, dass das, was wir sagen, in Wertschätzung eingebettet bleibt, weil Wertschätzung früher eher so sehr normativ war. Irgendwie, man sagt das nicht oder man sagt Dinge nur so oder etwas spricht man nicht an und meinte, damit ist man höflich, freundlich und hat bestimmte Umgangsformen. Und diese Umgangsformen, die gibt's heute nicht mehr in dieser Eindeutigkeit. Sie sind sehr viel stärker ins Subjektive hinein verlagert und jetzt müssen wir deshalb, glaube ich, mehr die Haltung dahinter finden. Und was es wichtig macht. Und ich denke, das war uns jetzt ein Anliegen in der Folge heute, im Grunde ein bisschen deutlich zu machen, dass es darum geht, wie kann der Mensch in dem, was ihn eigen macht, was ihn besonders macht, wie kann er darin gut gesehen werden? Und wir haben ja auch gedacht, als wir im Vorfeld uns das ein bisschen überlegt haben, das ist vielleicht ein tolles Thema für einen Januar, wenn ein neues Jahr startet, und man sich mancherlei Vorsätze vielleicht auch macht, dass man sich vielleicht ja auch sagen könnte, Mensch, ich möchte mal versuchen, in dieses Jahr hineinzugehen, indem ich einen gnädigen Blick auf die Menschen habe, angesichts der großen Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, und vielleicht so gucken kann, wie, ja, wie können wir miteinander diese Welt zu einem besseren Ort machen.
Ja, und mein Anliegen war da schon auch, dass wir vielleicht uns immer wieder daran erinnern, das auch zum Ausdruck zu bringen. Ich denke mir manchmal, denkt man sich vielleicht das hat jemand gut gemacht oder so, aber man sagt es nicht oder viel zu wenig oder nur dann zu so einem runden Geburtstag oder im schlimmsten Fall beim Begräbnis. Da werden dann oft sehr schöne Reden gehalten. Es wäre doch schön gewesen, wenn die Person das auch zu Lebzeiten schon einfach gehört hätte oder wenn wir uns das hin und wieder oder eben schon auch draußen, also da kann es manchmal vielleicht auch wieder ein bisschen in das leicht Oberflächliche rutschen, aber das finde ich auch schön. Ich hatte mal so eine coole Erfahrung in Amerika, war das in einem Museum. Da hat mich eine Frau angesprochen, hat gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Rock so toll ausschaut. Und ich fand das so nett und so überraschend, weil ich habe schon noch das Gefühl, weil du vorhin Normen angesprochen hast, auch in Bezug auf Lob haben wir Normen, ja. Das ist auch dann manchmal peinlich, wenn man dann jemandem zu viel oder wenn man so jemandem in der Öffentlichkeit im Fremden sagt, hey, sieht schon gut aus oder das hat, keine Ahnung, irgend sowas, das trauen wir uns oft nicht, aber da ist doch gar nichts dabei und hin und wieder mache ich das auch oder das beinhaltet ja vielleicht auch, dass man mal wem hilft oder einfach sowas Nettes sagt, also sich einfach in so einer Haltung zu begegnen und das auch mehr zum Ausdruck zu bringen, auch wenn man jemanden nicht kennt, weil was soll schon passieren? Gar nichts, der freut sich. Also ja, und also, oder wenn es jemand komisch findet, naja, dann findet er das halt komisch, aber dann gehen wir weiter und so what? Ja, also das finde ich schon auch, finde ich, wäre irgendwie schön, wenn wir uns mehr auf diese Art begegnen würden und erstmal vom Guten ausgehen beim anderen und nicht immer gleich von der Angst getragen zu sein, der könnte mir ja was tun oder da mache ich mich zu weit auf. Aber da braucht es halt wieder den eigenen Selbstwert.
Ja. Vielleicht. Ja. Ja, ich glaube, also ich würde es zusammenfassen in diesem Gedanken, Wertschätzung stiftet Beziehung. Ja, das gibt ja auch die Beziehung, die ich zu mir habe. Also da sagt jemand etwas und mir wird etwas über mich deutlich, weil er mir diese Rückmeldung gibt. Ja, und so komme ich ein Stückchen tiefer in Beziehung mit mir, aber es ist auch eine Beziehung, in die ich mit dem anderen dadurch komme, weil er das in dieser Weise mir sagt und rückmeldet, und ich glaube, wir vertiefen die Qualität von Beziehung und Begegnung, wenn wir uns mit Wertschätzung begegnen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt dabei ist, dass in der Wertschätzung das, was mir eigen ist, integer bleibt. Ja, es bleibt das Meinige. Es wird nicht genommen und der andere funktionalisiert es und macht es zu seinem. Und damit gehört es mir nicht mehr. Sondern dieser Respekt, dass das Meinige bleibt, das ist, glaube ich, in der Wertschätzung sehr stark ein Aspekt. Und der sorgt dafür, dass ich ohne Angst in die Beziehung gehen darf und kann. Weil ich mir in der Beziehung nicht verloren gehe. Und das ist ja die Kunst, wie sich Beziehung vertieft, indem man sich nämlich nicht verliert, sondern sich zwei Menschen, die, sagen wir mal, begegnen, die gleichzeitig immer auch sie selbst bleiben. Ja.
Ja.
Ganz schön anspruchsvoll, ne?
Ja, wie immer.
Ja.
Anspruchsvoll, aber vielleicht dann auch wieder gar nicht so schwierig, manchmal auch einfach tun. Ja, ich würde sagen, so beides. Ja, es ist anspruchsvoll, aber wenn wir uns darin verlieren, dass es zu anspruchsvoll wird, dann machen wir vielleicht auch wieder nichts, was uns hilft.
Ja, danke.
Wenn es nur im Kopf hängen bleibt, oder?
Man kann es ja mal im Kleinen üben, ne? Man kann ja mal mit einfachen Dingen anfangen und sich sagen, heute will ich mindestens dreimal eine wertschätzende Rückmeldung gegeben haben.
Ja, und das wäre ein toller Vorsatz. Und das kann man ja auch mit sich selber machen. Ich kann ja auch das Gleiche. Ich kann es mit anderen machen und ich kann auch am Ende des Tages schauen, oh, was habe ich eigentlich heute gut gemacht? Wo bin ich stolz auf mich? Worüber freue ich mich? Wo war ich mutig oder so?
Ja, ja,
das
ja.
kann man ja auch kultivieren. So
toll.
Beides, ja.
Ja, genau.
Okay. Gut. Also ich fand, das war auch ein guter Schlussgedanke, dass Wertschätzung schafft Beziehung.
Ja.
Weil das, glaube ich, brauchen wir dringend, oder?
Ja.
auch. Also im Kleinen und im Großen, ja. Mhm.
Ja.
Wenn man sich vorstellt, auf so einer UNO-Konferenz würden die sich alle am Anfang erstmal sagen, was sie gut finden aneinander. Wow. Oder? Das wäre doch mal was.
Dann ja, würden ja,
vielleicht Gespräche sehr viel anders stattfinden.
Nicht gleich die Ärmel hochkrempelt und sagt, wie setze ich mich durch mit dem Meinigen.
Ja.
Ich meine, es gibt viele, die haben wirklich auch ein großes Bemühen und ich bewundere manche Menschen, was die für ein weites Herz haben und wie die das zum Ausdruck bringen können. Ja, und sich nicht darin vergeben. Ich finde das sehr beeindruckend, wenn Menschen das können. Hm. Und deswegen glaube ich, man kann daran arbeiten, das auch ein bisschen zu trainieren, sodass von einem selber eine Ausstrahlung ausgeht. Das ist ein wertschätzender Mensch, der mit anderen wertschätzend umgeht und in dessen Gegenwart man gut aufgehoben ist. Und das heißt nicht, mir wird Honig um den Bart geschmiert und nichts Kritisches mehr gesagt. Das ist ein völliges Missverständnis, finde ich. Ja, aber man kann das natürlich ganz anders hören, wenn es in den Horizont der Wertschätzung eingebettet ist.
Gut, in diesem Sinne, wir rufen aus das Jahr 2026, ein Jahr der Wertschätzung, oder?
Das. Super. Machen wir.
So, gut.
Okay.
Also, ja. In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr.
Grüß ja, danke für das schöne Gespräch mit dir, Veronika.
Danke dir auch.
Ja. Okay.
Und wenn ihr auch Kritik im Sinne von Unterscheidung, positiv und negativ geben wollt, könnt ihr das gerne tun. In der Schnellvariante durch ein paar Sternchen, aber auch gerne per E-Mail und Rückmeldung an uns. Man findet uns auch auf LinkedIn zum Beispiel, da kann man auch was sagen oder E-Mail schreiben. Christoph?
Und die E-Mail geht dann wie immer an post@fragen-des-menschseins.de.
Dankeschön und tschüss.
Und auch meinerseits tschüss.
Fragen des Menschseins.